Kinder, dürfen wir das sagen? Nee, sagen wir in dem zarten Alter, wo wir miteinander sind. Schön, dass wir heute so zahlreich hier sind. Samstagabend eine gute Zeit, runterzukommen, die Woche miteinander irgendwie abzuschließen und sich auf morgen einzustellen. Alexander, ich bin nicht verschollen. Ich bin da. Ich bin seit 2,5 Jahren in Rente und ich glaube, so dass die ersten 1,5 Jahre habe ich gebraucht, um einfach zu sagen, es war eine gute Zeit. Jetzt, das heißt ja, und sie werden ruhen von ihren Werken. Man musste nicht warten, bis sozusagen der Sargdeckel zugemacht wird, sondern man kann ja schon früher damit anfangen. Und nach 1,5 Jahren habe ich gemerkt, das ist nichts. Nee, das ist nicht, irgendwas muss man machen, so bin ich jetzt ein bisschen unterwegs. Privat, meine Frau und ich sind sehr dankbar, dass wir gesund sind. Wir sind jetzt beide so plus minus um die 70, wir haben im Bekanntenkreis auch relativ viele, die zum Frühstück oder im Laufe des Tages eine Handvoll Tabletten brauchen. Schächtelchen, Montag, Dienstag und so weiter. Wir leben komplett ohne Medikamente, wir brauchen wirklich gar nichts. Kein Zäpfchen und so. Dafür sind wir dankbar, das ist gar nicht so selbstverständlich. Gleichzeitig haben wir im Bekanntenkreis auch eine ganze Reihe Freunde, die, wir sind immer öfters zu Beerdigungen. Die Leute, mit denen ich früher in der Jugendgruppe war, im Baltikum, da verabschieden wir uns die Ersten. Also es ist nicht so, dass zwischen mir und dann noch eine Generation ist, sondern wir sind in der Generation. Ja, so ist es. Wir reisen ein bisschen, gefällt uns sehr gut, einfach rausfahren, Leute besuchen. Und was wir bei uns selbst beobachten, uns werden jetzt Menschen bewusst und wichtig, die im Laufe des Lebens in unserem Leben eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel die, die 1967, 70, 75 uns zu Jesus geführt haben. Wo ist die Schwester, die Sendung gehört hat, gesehen hat? Wie heißt du denn? Mechthild, du hast die Sendung gesehen, wo ich erzählt habe, Bibel-TV und YouTube, wie wir zu Jesus gekommen sind. Da waren Menschen beteiligt, die haben uns zum Glauben an Jesus geführt. Eine Familie mit 9 Kindern ohne Jesus. Und der Vater hat viel getrunken und heftig getrunken. Eine Flasche Wodka mit 2 Atemzügen. Und wenn das aus war, dann gab es Bremsflüssigkeit aus dem Mähdrescher. Und wenn das aus war, dann kam Kühlflüssigkeit aus dem Mähdrescher. Und wenn das aus war, dann kam Parfüm rein. Alles, wo Alkohol drin ist, da bist du hier, da ist da alles. Und wenn dann so ein Mensch seine 9 Kinder nimmt und in die Gemeinde kommt und die erste Reihe besetzt und lauthals singt, Gott ist die Liebe, lass mich erlösen, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Darum sage ich es noch einmal, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Diese Menschen jetzt aufzusuchen und zu sagen, danke, dass ihr damals uns den Weg zu Jesus geführt habt. Das ist toll. Da sagen die Leute, war uns nie bewusst, dass wir so eine Rolle gespielt haben. Sagen wir, ohne euch, damals 1967, ohne euch wären wir heute ohne Jesus. So. Dann sind meine Frau und ich seit Anfang des Krieges in die Ukraine-Hilfe eingebunden. Das hat damals angefangen, wo ich noch im Dienst war, übers Landratsamt in Miltenberg, Dolmetscherdienste, Russisch, Deutsch, hin und her und hin und her, Ukraine betreuen. So in den ersten Monaten kamen welche aus Mariupol, die haben schlimme Dinge erlebt. Die waren wochenlang unterwegs, 2 Wochen, 2,5 Wochen, von Süden Ukraine durch die ganze Ukraine bis nach Polen. Und da wurden die verteilt auf Länder europaweit, in den einzelnen Ländern auf die Bundesländer bei uns, dann in den Bundesländern auf die Landkreise und in den Landkreisen auf einzelne Ortschaften. Und am Ende kamen die an, die waren ganz kirre. Die waren völlig durcheinander. Die hatten große Taschen mit trockenem Brot dabei, haben überall, wo sie stehen geblieben waren, Brot gesammelt, weil sie nicht wussten, wo kommen wir sonst hin, gibt es da noch Brot. Eine Tasche von Andi voll mit Brot, die andere voll mit Wasser. Das waren schwierige Zeiten, wenn dann Frauen daherkommen und meine Frau zur Seite nehmen und sagen, wir mussten flüchten. 14 Tage ohne Damenhygieneartikel durch Europa. Komplett. Die Unterwäsche unterwegs irgendwo entsorgt. Da sind wir immer noch dabei. Wir haben in der Zwischenzeit ein Krisenseelsorgezentrum kennengelernt, ist in Charkow. Charkow ist eine Grenze zu Russland, auf der anderen Seite ist Belgorod. Die sind da 50, 60 Kilometer voneinander und werden von Belgorod beschossen. Und da gibt es jetzt in Charkow ein Seelsorgezentrum für traumatisierte Frauen. Jetzt nach 4 Jahren Krieg macht sich bemerkbar, viele Frauen haben ihre Söhne, Männer, Väter verloren. Und jetzt seit Anfang Januar hat dieses Zentrum ein neues Aufgabengebiet aufgenommen, nämlich Betreuung von Angehörigen von verschollenen Männern. Wenn Väter, Söhne, Ehemänner spurlos verschwinden und man weiß nicht, wo sie sind. Sind sie in russischer Gefangenschaft oder sind sie irgendwo auf dem Feld geblieben und zergehen dort? Das macht Hinterbliebene krank und kaputt. So, dieses Zentrum unterstützen wir. Wir haben die Geschwister dort kennengelernt. Das sind unsere Schwestern und Brüder, die dort arbeiten, sind Pastoren. Es gibt ein Team, die in unterschiedlicher Weise angestellt sind. Und in Charkow ist es tatsächlich so, wenn da eine russische Rakete kommt, die schlagen ein in Schlafvierteln. Gibt es jemanden, der Russisch kann? Kann jemand Russisch? Du kannst Russisch. Spalny Rayon. Viele Ukrainer haben 2, 3 Jobs, damit sie über die Runden kommen. Die kommen nach Hause nur zum Schlafen und sind dann in diesen Großhochhäusern. Und weil sie nur zum Schlafen nach Hause kommen, nennen sie das Schlafviertel. Und wenn russische Raketen kommen, dann schlagen die dort ein. Auf dem Fußballplatz, der mittendrin ist, damit die Eltern ihre Kinder von oben sehen können. Kinderspielplatz schlagen die ein. Und im ganze Stadtviertel wird weggefegt. Und dann setzen sich diese Geschwister ins Auto und fahren genau dorthin, weil dort sind die Menschen, die sind verletzt, die sind verwundet, die weinen. Dann die zur Seite zu nehmen und einfach zur Seite zu gehen und sie zu umarmen, zu drücken, zu trösten und zu sagen, er versteht uns, wenn wir sagen, mein Gott, er versteht uns. So, das ist die Arbeit von diesem Zentrum und da sehe ich zu, dass ich euch das erzähle, und weil das ist nicht nur Information, sondern das berührt auch unsere Herzen, und dort, wo unsere Herzen berührt sind, dann sind wir auch ganz betroffen. Zurzeit sind wir dabei, uns auf eine Erholungsmaßnahme vorzubereiten, die wird in den ersten 2 Wochen Juli stattfinden, am Schwarzen Meer in der Nähe von Odessa, für junge Pastoren, Familien, Gemeindemitarbeiter, die Kinder haben, die aber seit über 4 Jahren im Krieg sind. Die setzen sich für solche Situationen ein und nach 4 Jahren brauchen die eine Auszeit, die müssen mal raus, einfach mal 10 Tage ganz einfach gut essen, keine Sirenen, viele Gespräche miteinander, mit Familie zusammen sein, mit den Kindern zusammen zu sein, ohne dass man nachts aufspringen irgendwo hinfahren muss. Das organisieren wir zurzeit und da werden meine Frau und ich dabei sein. Ich werde dort aktiv sein. Meine Frau steht zur Verfügung. Von Frau zu Frau kann man anders reden, als alles, wenn wir aus Seelsorge daherkommen. Von Frau zu Frau reden, das ist nochmal was anderes. Meine Frau stellt sich da zur Verfügung. Wir werden also von hier bis Moldau fliegen und dort geht es dann weiter. Werden uns Geschwister mit ihren privaten PKWs dann abholen bzw. wegbringen. Vielleicht reicht das so viel an dieser Stelle. Das, was uns privat bewegt und privat ausmacht. Und ja, ich habe euch das jetzt erzählt, weil das ganze Projekt wird von Spenden getragen. Ist jemandem Wolfgang Barke noch ein Begriff? Wolfgang Barke? Ja. Ja, Wolfgang Barke hat sozusagen die erste Finanzierung dafür organisiert, hat einen Spender gefunden, der diese Arbeit für eine ganze Weile finanziert hat, dann ist Wolfgang Back in die Ewigkeit gegangen. Ja, wir waren eng miteinander befreundet und ja, und jetzt erzähle ich das euch in der Gemeinde weiter. So, okay, ihr Lieben, vielleicht reicht das soweit. Neulich waren meine Frau und ich auf dem Flohmarkt in Obernburg, also bei mir ist es, ich muss einmal im Jahr muss ich auf dem Flohmarkt gewesen sein, einfach rübergehen, gucken, wie die Russen handeln, wie die Türken handeln, die Griechen, und ich muss einmal im Jahr muss ich eine Bratwurst gegessen haben, Bratwurst mit Pommes. Allein deswegen fahre ich dann auf dem Flohmarkt. Diesmal habe ich mir so eine ganz tolle Tasche mitgenommen. Hier steht drauf Bavaria 76, ich habe mal im Internet geguckt. Und siehe da, diese Tasse mit dem Goldrand kommt aus Weiden, aus der Pfalz, ja, und muss irgendwo 1950 hergestellt worden sein. Das heißt, die dürfte jetzt gut 75, 76 Jahre alt sein. Also all die Tassen, die wir zu Hause im Schrank haben hier, die werden keine 76, und wenn es hochkommt, dann war es viel. Alex, ich gebe dir die mal. Guck sie mal an und reiche weiter. Und der letzte, nehmt sie einfach mal in die Hand, weil ihr werdet nachher staunen, was diese Tasse für eine Bedeutung hat. Lassen wir dann wieder zukommen. Ja. Schaut mal, ihr Lieben, das, was Alexander gelesen hat, diese Bibelstelle aus der Offenbarung 21, eine Bibelstelle, eine Passage, die uns vermutlich allen vertraut ist. Siehe, ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und guck mal, die Grüße nach Westerbach, Wächtersbach habe ich ausgerichtet. Und das ist die Jahreslosung. So, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich vermute mal, ich bin nicht der Erste, der darüber spricht, auch bei euch hier in der Gemeinde. Mich hat es angesprochen. Vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt, irgendwann merkt man, dass man doch älter wird. Meine Güte, ich habe vorhin jemandem gesagt, 3,5 Jahre bevor ich in Rente ging, fing ich an, mich runterzuzählen. Ja, und habe ich gemerkt, immer weniger und weniger bleibt zu arbeiten. Und irgendwann war der Tag so weit, dann kriegst du Anträge von der Rentenversicherungsanstalt zugeschickt und da weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Es ist soweit, Antrag ausfüllen, einreichen. Und dann habe ich das dem Chef gesagt bei Opendoorst, hat er gesagt, das haben wir im Blick, viel eher als ich. Und dann dieses Wort. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, das Alte ist vergangen und so weiter und so weiter. Siehe, ich mache alles neu. Eine ganz neue Wahrnehmung, solange man jung und hübsch ist und aktiv ist und reist und hin und her und Bäume ausreißt und die Welt bewegt und um die Welt reist. Ich bin sehr, sehr viel rumgereist weltweit. Dann ist das alles sozusagen irgendwann. Und plötzlich sitzt du da und musst nicht mehr raus. Lieber Moment, wer war das? Vorhin, du musst plötzlich nicht, ach, ich war heute bei Obi war ich auf dem Weg hierher, kommt einer daher, so ein Mensch, ich stehe drauf, endlich Rentner. Habe ich den angehalten, ich sage, stopp, junger Mann, stimmt das? Doch, sagt das, heute mein erster Rentnertag. Und dann weiß man, die Zeit rennt und wir werden nicht jünger, wir werden reifer und älter. Und dann lesen wir so einen Text, siehe, ich mache alles neu. Und das ist eine wunderbare neue Welt, wie sie uns von Johannes beschrieben wird. Da sind so viele gute Dinge dabei, dass man da staunen kann. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Johannes sieht es in der Vollendung. So wie er schaut, das Neue ist schon da für ihn. Er guckt ganz weit weg, jenseits des Horizonts. Er sieht, das Neue ist schon da. Eine unvorstellbare Herrlichkeit, die die Erlösten dort erwartet. Und wir, Schwestern und Brüder in Jesus, wir zählen uns zu den Erlösten, zu den Erkauften, zu denen, die bei Jesus sein werden. Das ist eine Perspektive, die ist noch schöner als Rentner sein. Ja, noch schöner als Rentner sein. Ja. Sehnsucht nach dem Himmel. Viele von uns sehnen sich nach dem Himmel. Unsere Mutti, wir sind 9 Geschwister, wir leben alle noch. Unsere Mutti ist schwerstbehindert seit dem Krieg. Sie war damals 8 und man hat damals gesagt, wenn sie 12 wird, wird es gut sein. Wir haben jetzt im März, seine Mutter, 90. Geburtstag gefeiert. Ja, sehr schön gemacht. Und Mutti ist aufgrund ihrer Erkrankung sehr klein geblieben. Sie hat einen sehr stark deformierten Körper und sie hat zu Hause teilweise Möbel aus dem Kindergarten, weil Mutti so klein geblieben ist. Und Mutti hat eine unglaubliche Perspektive. Allein deswegen möchte sie gerne zum Heiland gehen, weil sie weiß, wenn wir dann alle zusammen wieder dort sind, dann wird sie so groß sein wie ihre Kinder. Jetzt ist Mutter so klein, Kindergartengröße, 9 Kinder. Eine Perspektive. Und wenn wir jetzt alle zusammen sind, dann kommen die Enkelkinder und stellen sich so ganz langsam zur Oma und gucken hoch, ob sie die Oma schon überwachsen sind. Und Oma sagt dann, komm her, darfst du gerne. Aber Oma, Mutter freut sich auf den Himmel, da wird alles neu sein und sie wird einen neuen Körper bekommen und sie wird mit ihren Kindern auf gleicher Augenhöhe reden können. Und so haben wir wahrscheinlich jeder so seine Vorstellung, wie stelle ich mir den Himmel vor, was hätte ich dort gerne, wie hätte ich gerne, dass es dort ist. Johannes hat das Privileg, er durfte rüberschauen und ich möchte euch in einige Gedanken mitnehmen, wie ich sie hatte, als ich mich hingesetzt habe, habe mich vorbereitet. Zum einen, Gottes neue Welt ist eine herrliche Welt, eine schöne Welt. Es ist eine schöne Welt. Der Apostel Paulus schreibt den Christen in Korinth, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist. Ich blätter mal weiter. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Eine sehr schöne Stelle. Die Liebe zu Jesus ist das einzige Kriterium, das darüber entscheidet, ob auch ich und wir in den Himmel kommen oder nicht. Denen, die ihn lieben, die Liebe zu Jesus. Damals mit Petrus. Petrus hatte so einen Crash gebaut. So weit weg war er plötzlich von Jesus. In der russischen Bibel, Alexander, heißt es, er fing an, er fing an, bei Gott zu schwören, dass er Jesus nicht kennt. Damals in Gethsemane. Und am Ende steht die Frage, Petrus, liebst du mich noch? Wie konntest du bloß und tutst dir wenigstens anständig leid oder Bußzeichen erwarten? Ganz einfach, nee, hast du mich noch lieb? Und vieles in unserem Leben entscheidet sich daran, wenn wir Stress miteinander haben, wenn meine Frau und ich Stress miteinander haben, dann zu sagen, Schatz, ich hab dich immer noch lieb. Das fällt, ist nicht einfach. Es hat kein Menschenauge hat's gesehen, kein Ohr hat es gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Die Liebe entscheidet darüber, ob wir bei Jesus sein werden. Diese Menschen werden als die Braut, die für ihren Bräutigam geschmückt wird, bezeichnet. Ich durfte einmal eine Trauung machen, er war Deutscher und sie war Marokkanerin. Die Hochzeitsgesellschaft war zusammen, wir waren irgendwo in einem Obstgarten. Gib mir meine Tasche, pass auf, dass sie nicht kaputt geht auf der Zielgeraden. Obstgarten, Bänke, alles schön geschmückt und hingestellt. Die Hochzeitsgesellschaft ist da, wer nicht da war, war die Braut. Und es war sehr warm, Hochsommer. Und warum auch immer, die hatten außer Bier und Wein nichts da. Nach 1,5 Stunden kam die Braut, aber da war Wein und Bier weg. Auf die Frage, was ist passiert, sagt sie, die Friseuse wurde nicht fertig. Und es war vereinbart, dass wir, ich und der Bräutigam vorne sind und sie kommt rein durch den Garten und er geht ihr entgegen, nimmt sie in Empfang. Der ist sitzen geblieben, Sturkopf. Und als sie dann letztendlich bei ihm war, ist nicht aufgestanden, er hat sie nicht gerügelt, nicht umarmt, nichts, stinksauer. Das ist nicht die Art von Hochzeit, wie wir sie hier erwarten. Wir sind die Braut Christi und er selbst ist dabei, uns zuzubereiten, damit wir ohne Flecken und Runzeln auf den Tag seiner Wiederkunft bereit sind. Er wird dafür sorgen, dass wir pünktlich sind und nicht wegen fehlender Frisur oder zu spät kommen. Er sorgt dafür. Wir leben in einer Zeit, wo vieles Herkömmliche, vieles, was sich bewährt hat, vieles, was Stabilität und Zuverlässigkeit uns bedeutet, über die ganze Länge unseres Lebens, zerfällt, und das in einer Geschwindigkeit, das einem schwindelig werden kann. Was Mr. Trump innerhalb von 24 Stunden aufbauen und niederreißen kann und wieder aufbaut und was auch immer, da wird einem schwindelig. In Gottes neuen Welt wird es keinen Streit und keinen Krieg, keine Flüchtlinge mehr geben. Ihr Lieben, in der Ukraine sind inzwischen etwa 80 unserer Predigerbrüder ums Leben gekommen. Die sind bis zum Schluss, haben die gestanden auf ihrem Posten, haben sie vor ihre Gemeinden, vor ihr Volk, vor ihre Schäflein gestellt, für sie gesorgt. Etwa 80 Brüder haben das mit dem Leben bezahlt. Das wird es im Himmel nicht mehr geben. Es wird keine Krankheit und keinen Tod mehr geben. Der Bruder von meiner Frau, der Willi, der hat unlängst seine zweite Ehefrau beerdigt. Ist mit insgesamt 7 Kindern geblieben. Zweimal diesen Weg zu gehen, ist furchtbar. Ist furchtbar. Es wird keine Politik mehr geben. Wo ich herkomme, sind sie in deinem Dorf mit 2700 Leuten, und der Janor, der Christian, ist Urgestein. Urgestein sagt: Janor, wir hatten gerade Wahl, könnte dir doch, damit da wenigstens ein Anständiger dabei ist bei uns im Dorf. Sagt der Peter: auf keinen Fall. Politik ist schmutziges Geschäft, auch bei uns im Dorf. Mit 2700 Seelen, keiner will da zerrissen werden. Da wird es den ganzen Dreck von Lug und Betrug und Verrat nicht mehr geben. Solche Paraden, wie heute in Moskau abgelaufen sind, das ist eine Farce gegen jede Art von Menschlichkeit. In Gottes neuer Welt wird es Gemeinschaft mit Jesus geben. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und da heißt es, er wird uns zu Tisch einladen und er wird uns dienen. Da fehlen uns die Worte für eine Beschreibung. Auf jeden Fall, wir werden dort von Angesicht zu Angesicht mit ihm sein. Dort wird Frieden sein. Kein Leiden, kein Schmerz, kein Krebs, keine Eltern, die um ihre Kinder weinen. Und keinen Tod wird es dort geben. Dort werde ich, dort werden wir ihn fragen dürfen, fragen können. Alles, was uns bewegt, all die offenen Fragen, die wir von hier dort mit hinnehmen, werden dort beantwortet sein. Vielleicht werden wir keine Notwendigkeit verspüren, zu fragen: Herr Jesus, wie war das und warum war das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Fragen werden aufgelöst sein. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und keines Menschen Herz gekommen ist, was einfach unserem menschlichen Wesen fremd ist, kriegen wir nicht gepackt. Das ist das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wie ist der Himmel? Alex, ich nehme dich einfach mal. Bleib sitzen, musst nicht aufstehen. Wie ist der Himmel? Wenn man alle Kriege und alle Flüchtlinge dieser Welt, wenn man alle Krankheiten, alle Schmerzen, alle Tränen, die wir vielleicht irgendwo in der Seelsorge, auf der Intensivstation, in der Begleitung von Sterbenden erlebt haben oder erleben, wenn man zerbrochene Familienbeziehungen, Erbstreitigkeiten, Enttäuschungen, wo man auch unter Geschwistern erstmal miteinander nur über Anwälte kommuniziert und dann gar nicht mehr am Ende, wenn man ca. 3000 Verkehrsverletzte und ca. 11.000 Suizide im letzten Jahr, 2025, bei uns in Deutschland, wenn man alle ausweglosen Situationen, alle Hoffnungslosigkeit, wenn man alle Zerbrüche in unseren Gemeinden unter uns Kindern Gottes, wenn man alle zerbrochenen Beziehungen, wenn man Verfolgung von Christen, wir haben zurzeit ca. 380 Millionen verfolgter Christen, wenn man Ängste um Arbeitsplätze, um Schulden, um die Kinder und Enkelkinder, wenn man die Sorgen um die immer älter werdenden Eltern, die immer komischer werden, wenn man all das zusammentut und wegnimmt, alles, was bleibt dann? Der Himmel. Der Himmel. Und dafür fehlen uns die Worte. Weil wir uns so eine Welt gar nicht vorstellen können. Und Johannes hat einen Blick bekommen und er sagt: all das gibt's dort nicht mehr. Er hat für einen Augenblick rüberschauen können jenseits des Vorhangs. Geht kurz auf, er schaut rein, der Vorhang geht wieder zu und dann sagt Jesus ihm, schreibe, denn das, was du gesehen und gehört hast, das ist gewisslich wahr. Das ist wahr. Jesaja überliefert uns Gottes Verheißung, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, sodass die frühere Welt vergessen wird und niemand mehr an das Vergangene denken wird. Ihr Lieben, was würden wir geben, um bestimmte Dinge aus unserem Leben, wenn sie einfach weg wären, nie mehr wieder dran denken müssen? Wir hätten heute wahrscheinlich gesagt, komplette Heilung erfahren von Leib und Seele, dass Gott heilt auch alle Erinnerungen, alle Bilder, die immer wieder aufkommen. Es wird eine Zeit des Friedens und der Freude sein, so sagt Jesaja in Kapitel 65. Also, noch einmal, Gottes neue Welt ist eine herrliche Welt, eine schöne Welt. Zweiter Gedanke, Gottes neue Welt ist eine Einladung an uns. Uns wird das nicht nur erzählt, dass es irgendwo sozusagen jenseits gibt, sondern es ist eine Einladung. Wir sind eingeladen. Das Sein in dieser neuen Welt ist an eine Bedingung geknüpft, ganz einfach an eine Bedingung. Wer überwindet, der wird dies alles ererben. Wir haben das in Zeiten der Verfolgung noch in meiner Heimat, aber auch jetzt, wo ich viele, viele Geschwister in der Verfolgung erlebt habe. Dieser Satz begleitet die verfolgte Gemeinde Jesu. Wer überwindet, der wird das alles ererben. Der muss sich das nicht erarbeiten, sondern du musst dranbleiben. Dranbleiben. Und dann kommst du in Genuss all dessen, was ich unter eins erzählt habe. Der Tod ist nur dann Erlösung, wenn ein Mensch sich hier auf der Erde Gott zuwendet und im Sterben zu ihm geht. Habe ich dir erzählt, dass ich seit vielen, vielen Jahren als Trauerredner unterwegs bin? Ja, beerdige immer wieder Menschen, die keine kirchliche Bindung haben, die keinen Gottesbezug haben, keinen Jenseitsbezug, also ungläubige Menschen ohne Jesus. Und dann erlebst du ganz interessante Dinge, wenn dann als Grabbeigabe eine Schachtel Zigaretten und eine Flasche Bier dazukommt. Oder wenn der Verstorbene dann seine letzten Worte waren, wir sehen uns auf Wolke 7 wieder. Ihr Lieben, wie viel mehr haben wir Kinder Gottes, wenn wir uns verabschieden voneinander? Nur wer mit Jesus lebt, kann sich auf Gottes neue Welt freuen. Gott zwingt uns seine Liebe nicht auf, niemandem. Und wer Zeit seines Lebens gesagt hat, ich brauche ihn nicht und ich will von ihm nichts wissen, nichts hören, muss nicht darauf setzen, dass er am Ende der Tage doch noch sozusagen irgendwie in den Himmel genommen wird, gegen seinen Willen. Johannes schreibt in 17, das ist das ewige Leben, das ist dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Darin ist das ewige Leben. Das ist das ewige Leben. Wer Jesus hier schon erkannt, angenommen hat, sein Herz ihm geöffnet hat, der lebt in dieser Wirklichkeit schon. Ein nächster Gedanke. Gottes neue Welt ist keine Vertröstung. So tröstet einander mit diesen Worten. Seine neue Welt wird kommen, weil Jesus den Tod überwunden hat. Und das ist für uns Kinder Gottes echter Trost. So, sagen wir so, wenn ich jetzt in die Reihen gucke, für uns echter Trost, ihr Lieben, wir sind unterwegs miteinander in die himmlische Heimat. In die himmlische Heimat. Wäre ich jetzt am Sonntag im Gottesdienst, würde ich das vielleicht nicht so sagen. Ja, aber heute hier, wir sind unter uns. Wir sind unterwegs in die himmlische Heimat. Ja, meine Heimat ist dort in der Höhe. So singen wir in einem Lied. Fritz Rieniger, deutscher evangelischer Publizist, Pfarrer und Theologe, hat an der Wuppertaler Studienbibel mitgearbeitet, Lexikon zur Bibel miterarbeitet, hat am Ende seiner Tage noch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Das Schönste kommt noch«. Kennt ihr, ja? Ja, das Schönste kommt noch. Und dort in diesem Buch schreibt er, ein leuchtender Faden, der sich durch das Neue Testament und Teile des Alten Testaments durchzieht, ist die große Hoffnung auf Vollendung des Lebens. Diese Hoffnung kann dem gesamten Leben Kraft und Frieden schenken. Ihr Lieben, wenn wir auf die Ewigkeit zugehen, dann gehen wir auf die Vollendung zu, dann wird Gott ist dabei, unser Maß zu füllen. Das Maß, das er mir und dir und uns zugedacht hat, da füllt sich dieses Maß und dann am letzten Augenblick ist das Maß gefüllt. Christen werden nicht auf das Jenseits vertröstet, sondern aus dem Jenseits getröstet. So hat es Peter Hane einmal formuliert. Wir Kinder Gottes, wir werden nicht auf das Jenseits vertröstet, sondern wir werden aus dem Jenseits getröstet. Wie viele Menschen habe ich auf dem letzten Weg begleitet, die in enger Verbindung mit Jesus waren und die dann einschlafen und bei Jesus aufwachen. Denen muss man keine Schachtel Zigaretten mitgeben, denen muss man keine Bierflasche mitgeben, und dem muss man auch nicht sagen, wir sehen uns auf Wolke 7 wieder, sondern wir können sagen, er ist heimgegangen. Und der, der da liegt, hat den Ruf gehört, komm heim. Komm heim. Das tragende Fundament solch einer Hoffnung ist fester Bestandteil unserer Christusnachfolge. Das ist das, was uns hält und trägt, warum wir manche Widrigkeiten in Kauf nehmen, warum wir dranbleiben. Das ist das, warum unsere Geschwister in der Verfolgung dranbleiben. Ich möchte euch ermutigen, wenn es euch irgend möglich ist, kommt am 16. nach Karlsruhe zum Open Doors-Tag. Wir werden Geschwister dabei haben, die wirklich aus der Verfolgung kommen. Und wenn man die fragt, was hält die Gemeinde Jesu dort am Leben? Warum? Warum wächst eure Gemeinde? Warum wachsen dort? Was ist euer Geheimnis, dass dort Gemeinden wachsen? Dann erzählen dir von sowas. Dann erzählen dir von sowas. Wir wollen euch aber, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch, mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig geblieben sind bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels in die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und dann kommt der eine Satz, Gabriele, ja? Gabriele. So trösten wir einander mit diesen Worten. So trösten wir einander mit diesen Worten und schließen die Augen und sagen, ich gehe heim zum Heiland, nach Hause. Gottes neue Welt beginnt schon hier und jetzt. Es ist nicht so, dass diese neue Welt sozusagen immer noch ganz weit weg ist, sondern sie beginnt hier. Wer Jesus hat, hat das ewige Leben. Und das stellt uns in eine gewisse Spannung. Wir sind hier, leben hier, in dem ganzen Schlamassel dieser Welt und gleichzeitig sagen wir, wir sind Bürger des Himmels. Wir haben sozusagen zwei Personalausweise, zwei Bürgerschaften. Zwei Bürgerschaften ist richtig. Philipper 3, unsere Bürgerschaft aber ist in den Himmeln, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten. In der Bibel werden wir Christen Bürger des Himmels genannt, Himmelsbürger. Das bedeutet, dass unsere wahre Heimat und unsere eigentliche Identität nicht von dieser Welt bestimmt wird, gegeben wird, sondern von Gott gegeben ist. Unsere wahre Heimat ist bei ihm in der Ewigkeit. Und jetzt leben wir noch in dieser Spannung. In Theologie sagt man, wir leben in der Spannung zwischen schon und noch nicht. Schon und noch nicht. Und gemeint ist damit, wir sind schon Bürger des Himmels, unsere Heimat ist schon dort, aber wir sind noch hier, so in dieser Spannung. Wir sind erlöst von der Macht der Sünde. Die Sünde hat über uns keine Macht, kein Bestimmungsrecht. Und trotzdem warten wir noch, dass wir erlöst werden von der Sünde. Er ist schon für unsere Krankheiten gestorben und bietet uns Heilung an. Und wir erleben auch immer wieder, dass Gott auf unsere Gebete zur Heilung antwortet und uns das Erbetene gibt. Aber die letzte Heilung werden wir bei ihm erleben. Dort wird er die letzten Tränen trocknen. Das heißt, es wird auch welche geben, die in den Himmel kommen, mit Tränen in den Augen. Er hat uns schon den Tröster gesandt und wir erleben immer wieder Trost von ihm. Aber den letzten Trost, das getröstet werden auf alle Zeiten, werden wir bei ihm erleben. Und dabei dürfen wir jetzt schon sozusagen den Himmel auf Erden erleben. Allein so zusammenzukommen, verbunden zu sein miteinander in solchen Gedanken, mit solch einer Perspektive, Und ein letzter Gedanke. So, habe ich hier? Ja. Gott schafft Neues inmitten von Zerbruch. Praktischer Bezug zu dem Ganzen, was ich gesagt habe. Wir haben jetzt, wir sind im fünften Monat dieses Jahres, haben schon reichlich Erfahrung gesammelt, was das Jahr so mit sich gebracht hat, an guten und vielleicht weniger guten Tagen. Und wir haben noch gut 7 Monate vor uns und schauen nach vorne, was bringen uns diese 7 Monate. Und wenn es dann so auf Jahresende zugeht, sozusagen nochmal sozusagen eine Bilanz ziehen. Vermutlich werden wir auch in diesem Jahr viele gute Zeiten erleben. Besonders wir Rentner. Alex, da musst du noch viel. Tröste dich. Ihr Lieben, tröstet ihn nachher. Er muss noch viel machen. Tröstet ihn nachher. Ja. Aber wir, die wir es erreicht haben, wir erleben alle viel Schönes. Und wir erleben auch traurige Momente. Wenn Menschen gehen, wenn Kinder, Enkelkinder Wege einschlagen, wo wir sagen, so haben wir uns das nicht gedacht. Wir hatten eigentlich andere Vorstellungen von vielen, vielen Dingen. Wir werden Krankheit, Schicksalsschläge, Rückschläge erleben. Wir werden vielleicht um das eine oder andere bangen. Wir werden Angst verspüren. Wir werden Fragen begegnen, auf die wir keine Antworten bekommen. Im ganz privaten Rahmen, aber auch im globalen Rahmen. Wo geht die Welt hin mit uns? Die Entwicklungen so der letzten 14 Monate werdet ihr vorhersehen können. Krieg dort und Kriegsgeschrei dort und meine Güte. Vielleicht werden wir uns fühlen wie diese Tasse. Ich habe sie einfach mal für das Bild unseres Lebens genommen. Ja, mit Goldrand verziert, hinten in Stempel, namhafte Firma in Weiden hergestellt. Es hat diese Tasse 76 Jahre auf dem Puckel. So alt wird keine Kuh. Ja, und dann ist sie da und wir hegen sie und pflegen sie, damit ihr ja nichts passiert. So zu sagen, unser Leben, das ist mein Leben. Und Moment, jetzt muss ich das hier irgendwie so machen, dass das auch seinen Sinn erfüllt. Und dann packen wir die ein und passen auf, dass unserem Leben nichts passiert, dass es nicht zerbricht. Und dann kommt eine Situation wie so ein Hammer. Ja. So. Und dann. Und dann kommt im Leben so eine Situation, worum wir gebangt haben, worauf wir gepflegt haben, aufgepasst haben. Und dann kommt eine Situation und dann hast du einen Scherbenhaufen und sitzt da und sagst, lieber Gott, das kann so schnell gehen. Wisst ihr noch, die Geschichte von Petrus hatte ich vorhin erwähnt. Ja, vor 2 Tagen hat Jesus ihm gesagt, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Die Pforte der Hölle werden sie nicht überwinden. Du bist Petrus, der Fels. Nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Alle diese Sätze haben wir in Erinnerung. Und dann kommt diese eine Nacht, innerhalb einer Nacht, sitzt er da am Lagerfeuer bei denen, die Jesus dann ans Kreuz schlagen, wärmt sich an deren Feuer. Und da kommt ein Mädchen, sie macht die Bedienung, sie trägt Getränke aus und sagt, du warst doch auch dabei. Und da zerbröselt Petrus hier, wie diese Tasche. Und am Ende schwört er bei Gott, dass er ihn nicht gekannt hat. Ihr Lieben, so sind wir Menschen. So sind wir. Da stehst du da wie eine deutsche Eiche. Und dann kommt irgendeine Situation und dann fühlst du dich sowas von hundeelendig. Du willst nur noch heulen. Dich in die Ecke setzen, nur noch heulen und sagen, bin ich ein Horn? Bin ich ein Rindvieh? Und dann kommt die Jahreslosung. Da rein. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Was ist das für ein Trost? Was ist das für ein Trost? Und wo Gott in unser Leben kommt, dort, wo seine heilende Nähe uns berührt. Wenn Gott unser Herzen berührt, verlieren Krankheit und Schmerzen, verlieren Angst und Ungewissheit ihre zerstörerische Macht. Sie sind da, ja, wir schleppen uns ab, aber sie zerstören uns nicht mehr. Und noch viel mehr. Nicht nur, dass ihnen die Macht über uns genommen wird, sondern Gott macht an ihrer Stelle etwas Neues. Und dort, wo Angst und Verzagtheit waren, kommt plötzlich Vertrauen und ganz tiefer Frieden in meiner Seele, in meinem Herzen. Geborgenheit, Gewissheit, der Heiland ist bei mir. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Oder so nimm dann meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Oder, wenn ich auch gar nicht spüre von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht, so nimm dir meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich habe 6 Schwestern und eine von denen lebt in Kanada. Die macht solche Sachen wie hier. Die geht auf den Flohmarkt und holt sich solche Tassen, Untertassen, und kommt nach Hause und zerschlägt die dann und macht dann draus solche Dinge, solche Intarsien. Das ist jetzt eine Aufnahme aus dem Badezimmer meiner Schwester. Die hat den ganzen Boden und Teile der Wände mit solchen Teilen gemacht. Oder ich habe hier nochmal ein anderes Bild. Schaut mal, das hier. Gabriele, kannst du das hier sehen? Moment, wo ist der Knopf? Da. Kleines Vögelchen, eingearbeitet, ist eine Umrandung, irgendwo am Rande von einem Spiegel. Das ist gemeint, japanische Kunst. Ja, wenn Japaner so virtuelle Tassen herstellen und die einen Sprung bekommen, dann legen die dann goldene Faden rein. Ihr Lieben, in alle Sprünge unseres Lebens. Und wenn wir so daherkommen in den Himmel, da wird er uns aus einzelnen Teilen zusammensetzen, mich und dich. Und wird überall an diesen Bruchstellen unserer Biografien einen goldenen Faden legen, so wie hier, goldenen Rand, bei mir und bei dir, bei meiner Mutti. Das ist Perspektive. Das ist, was gemeint ist, wenn er sagt, Johannes, schreibe alles auf. Denn das, was ich dir sage, das ist gewiss und wahr. Siehe, ich mache alles neu. Ich habe eine andere Schwester, die Nadja, die hat mir irgendwann mal gesagt, so vom Russischen abgeleitet, Petro, was am Ende bleibt, das zählt. Und was am Ende bleibt, ist Gottes Zusage. Er ändert sich nicht. Und egal, was dieses Jahr oder die nächsten Jahre, Tage und Monate uns noch bringen mögen, das, was am Ende bleibt, ist seine Zusage. Siehe, ich mache eines Tages alles neu. Und darauf können wir setzen und bauen. Soweit meine Gedanken zu der Jahreslosung für heute. Ihr Lieben, ihr dürft euch ja gerne sowas mitnehmen. Ja? Und als Erinnerung ganz einfach an. Und irgendwann nehmt ihr es raus und sagt, jetzt passt mein Leben dazu. Das passt jetzt dazu. Amen.